Didn't Cancel, Went Digital. Ein Podcast mit 100 Beispielen für digitale Formate. Von Katrin Gildner.
Hi und willkommen zurück im Podcast. Heute zu Gast ist Alina Latus. Ihr Thema hat nicht direkt was mit Corona zu tun, ist aber ein fantastisches Beispiel für Digitalisierung. Und deswegen freue ich mich sehr, dass du da bist. Hallo Alina.
Hi, ich freue mich auch da zu sein.
In Kürze gesagt, du hast eine App entwickelt namens Hope und die digitalisiert den Prozess einer Kinderwunschbehandlung. Richtig? Weil man da sehr, sehr viel mit Papierkram normalerweise zu tun hat.
Ja, total. Ja, das war die beste kurze Zusammenfassung dessen, was ich mache, die ich je gehört habe. Genau so ist es, ja.
Wunderbar. Wir hatten ja schon ein Vorgespräch, weil ich halt auch, ehrlich gesagt, keine Ahnung habe von Kinderwunschbehandlungen, wie das so abläuft und habe mit Kinderwunsch, ehrlich gesagt, auch gar nichts am Hut. Und meine allererste Assoziation war, ganz ehrlich gesagt, naja gut, da halt irgendwie eine To-Do-Liste, was man so zu tun hat, damit man den Überblick verliert. Kann man das nicht irgendwie in der To-Do-App machen oder in Notion? Und dann ist erst in unserem Vorgespräch habe ich gecheckt, wie viel noch mehr dahinter steckt. Dass es nicht nur darum geht, irgendwie eine digitale To-Do-Liste zu haben, woran man denken muss während dieser Behandlung, sondern dass da noch viel, viel mehr hintersteckt.
Ja.
Magst du uns zuerst erzählen? Ich nehme an, die meisten Leute, die das hier hören, haben auch nicht so viel Ahnung von Kinderwunschbehandlungen. was da alles hintersteckt? Also du hast ja selber so eine Behandlung hinter dir. Wie kann man sich das vorstellen? Was macht man da durch?
Also in erster Linie ist es so, Kinderwunschbehandlungen sind sehr organisationsintensiv. Das hat gar nichts mit nur To-Dos zu tun, sondern es geht darum, zu bestimmten Uhrzeiten bestimmte Medikamente einzunehmen. Man hat wahnsinnig viele Termine, vor allem wenn man berufstätig ist, was ich damals auch war, also festangestellt, muss man natürlich auch gucken, dass man alle Termine und alles irgendwie unter einen Hut bekommt mit der Arbeit. Und naja, man kann sich das so ungefähr vorstellen, wenn man jetzt in einem Job ist, wo man, keine Ahnung, 5 Meetings am Tag hat, dann aber 7 Medikamente einnehmen muss und sich zwischendurch mal einen Schuss setzen, nenne ich es mal, dann muss das irgendwie organisiert werden. Und dann kommen auch so Sachen dazu wie, es sind auch so Kleinigkeiten wie Tabletten, die man zwischendurch nehmen muss. Und dann fragt man sich so vor dem Meeting, habe ich jetzt die Tablette eingenommen oder nicht? Das ist zum Beispiel eine der organisatorischen Hürden, die man nehmen muss. Aber zusätzlich kommen auch noch unfassbar viele andere Dinge, wie zum Beispiel Entscheidungen, die getroffen werden müssen über zusätzliche Behandlungen, die gemacht werden können. Also eine Kinderwunschbehandlung ist wirklich eine Wissenschaft für sich. Und die meisten Frauen, die ich kenne, die Kinderwunschbehandlung machen müssen, haben ein halbes Medizinstudium hinter sich. Die meisten wissen super gut Bescheid, natürlich nicht am Anfang, aber im Nachhinein schon. Und unsere App ist halt dafür da, diese ganzen organisatorischen Dinge zu managen. Und zusätzlich natürlich auch, um Frauen die Angst zu nehmen, die kurz vor so einer Behandlung sind. Denn es sind noch sehr viele Altlasten von früher da, die einem suggerieren, dass so eine Kinderwunschbehandlung ja was ganz Invasives ist. Ist es auch, also gar keine Frage, aber nicht so, dass man davor sich fürchten muss.
Ihr habt ja selber, also der Mann und du, ihr habt ja selber diese Behandlung durchlaufen und es war ja auch erfolgreich. Also du hast ja mittlerweile Kinder, das kann man ja schon mal vorwegnehmen. So den und du hast mir im Vorgespräch erzählt, dass du immer mal wieder gedacht hast, Mensch, da braucht es irgendwie eine App dafür und wenn ich eine App machen würde, das und das wird da reinkommen. Also du hast dann quasi selber diesen Need gesehen und hast dann dadurch eine App-Idee bekommen. Jetzt ist es so, man hört ja öfter mal von irgendwelchen Leuten, ich habe eine Idee für eine App, da bräuchte es eine App für und so. Und das, ich glaube, viele Leute unterschätzen, was alles so dazugehört, für irgendwas eine App zu entwickeln. Aber du hast ja tatsächlich den beruflichen Background schon, deswegen kannst du uns ja verraten, wie macht man denn eine App? Was gehört denn alles dazu?
Erstmal zu mir. Ich habe tatsächlich diesen Background. Ich bin UX-UI-Designerin. Das wird den meisten Leuten nichts sagen. Vielleicht versteht man ein bisschen mehr unter dem Begriff Produktdesignerin etwas. Also ich habe früher schon Apps entwickelt und Desktop-Anwendungen, also alle Programme, die man so aus dem Computer kennt, sind von Designern und von Entwicklern entwickelt. Und genau so ist es auch bei Apps. Und entsprechend war es natürlich auch nicht so weit hergeholt, als ich die Behandlung gemacht habe und gemerkt habe, dass es einfach überhaupt gar keine digitale Unterstützung in dem Bereich gibt, sich selbst was zu überlegen. Und so eine App zu entwickeln, dazu gehört sehr, sehr viel. Also von der Idee an sich bis zum tatsächlichen Release einer App sind wahnsinnig viele Schritte. Und wenn man es wirklich professionell und gut machen möchte, muss man natürlich auch wahnsinnig viel Planung und Strategie und Wissen mitbringen. So, das erstmal als Rahmenbedingung. Dann ist es so, wenn man eine Idee hat, reicht das oft nicht aus. Man müsste sich dann auch in alle fachlichen Dinge einarbeiten. Also das heißt, man muss verstehen, wie so ein Prozess abläuft, einer Kinderwunschbehandlung jetzt zum Beispiel in dem Sinne. Und zwar nicht nur den eigenen Prozess, nicht nur den eigenen Weg, sondern natürlich die ganz vielen unterschiedlichen Wege, die Patienten gehen müssen. Und wenn man diese ganzen Wege, also diese User Journeys definiert hat, kann man auch Funktionen entwickeln. Das heißt, sich überlegen, mit welchen Funktionen kann eine App diese Prozesse auffangen und einfacher machen. Mhm. Darum geht's. Also eigentlich ist die Entwicklung einer App die Vereinfachung ist. Also man muss es den Menschen so einfach wie möglich machen. Mhm. Also es gibt ja eine Bibel, die UX-Bibel, die nennt sich Don't Make Me Think. Und genau so ist es. Mach, dass ich nicht darüber nachdenken muss.
Mhm. Also mit dem Beispiel, was du vorhin genannt hast, dass man zum Beispiel ganz viele Tabletten gleichzeitig schlucken muss oder dass man zum Beispiel in die App dann eine Funktion reinbaut, die einen daran erinnert zum Beispiel.
Genau.
Du musst jeden Morgen um 8 dieses Medikament nehmen und genau. Dir einmal die Woche um 15 Uhr dieses Medikament spritzen oder sowas.
Und ganz simpel, auch das, was ich sagte, dass man darüber nachdenkt, habe ich das jetzt eingenommen oder nicht? Einfach so eine Abhaksfunktion, dass ich abhaken kann, so habe ich jetzt eingenommen. Dann weiß ich auch eine Stunde später, ja, habe ich genommen.
Auch wenn das Meeting stressig war.
Genau, auch wenn das Meeting stressig war, genau. Ja, so ist es.
Jetzt ist es so, dass die Entwicklung von so einer App ja auch eine sehr intensive Sache ist, dass du halt entweder selber ganz viel Zeit und Energie reinsteckst oder dass du investierst und sagst, okay, ich suche mir jetzt jemanden, der das für mich entwickelt oder dass man sich Investoren sucht und das irgendwie erstmal die Idee pitcht und so. Du hattest ja zuerst die Idee, das Ganze dann quasi direkt an die Frauen oder die Familien, die Paare quasi zu verkaufen. Also B2C nennt man das dann in der Business-Sprache, dass man quasi sagt, eine Frau, die selber in der Kinderwunschbehandlung steckt oder kurz davor ist, die kauft sich dann quasi deine App, um damit dann selber zu arbeiten. Und dann seid ihr ja aber auch dazu übergegangen, dass ihr es nicht nur B2C vertreibt, sondern auch B2B. Und jetzt kommt das ins Spiel, was ich meine mit, das ist nicht einfach nur eine Notiz-App oder eine To-Do-App oder sowas für Frauen, sondern eure App ist ja quasi angebunden an den Prozess auch in diesen Kinderwunschkliniken und mit so Schnittstellen und so. Das kannst du viel besser erklären als ich. Aber wie funktioniert denn die App, dass es nicht nur auf meiner Seite als Frau quasi, dass ich mir da nicht nur meine Pillenerinnerungen und so weiter reinstelle?
Genau, also es ist halt so, wir haben natürlich, also so ein Prozess, ich kann das ja mal erzählen, wie es bei uns abgelaufen ist und so ist eigentlich auch so ein ganz normaler Prozess einer Produktentwicklung, egal ob es jetzt eine App ist oder ein Programm. Man entwickelt erstmal ein MVP, also das, was man selbst denkt, was die User benutzen möchten und brauchen. Und das ist etwas ganz Minimales, also nicht irgendwie High-End, sondern wirklich die Minimalfunktion, die man benötigt. Tatsächlich so eine Erinnerungsfunktion. Genau. Und was man dann macht, ist, man released es und dann spricht man ganz viel mit der Userschaft. Also wir haben wahnsinnig viele Interviews geführt, wir haben uns Feedback eingeholt und ich habe wirklich eine sehr dankbare Userschaft. Also ich habe sehr dankbare Nutzerinnen, denn die Frauen, die Kinderwunschbehandlung machen müssen, sind super engagiert in dem Bereich. Also sie helfen sich gegenseitig, sie sind super aktiv in Foren, sie sind super aktiv auf Instagram, sie beraten sich, sie geben sich Tipps, was Untersuchungen angeht und so weiter. Und entsprechend waren sie natürlich auch super begeistert, dass endlich mal eine App rauskommt, die sie halt dabei unterstützt, diese Behandlung zu organisieren. Und haben uns unfassbar viel wertvolles Feedback gegeben. Und so kam es, dass wir ein Jahr später eine viel ausgereiftere Lösung relaunched haben. Also wir haben quasi die App, wir haben ein riesen Update gemacht, hatten viel mehr Funktionen drin, unter anderem zum Beispiel auch der normale Zyklus-Tracker, weil du kannst dir das ungefähr so vorstellen, viele Frauen nutzen ja zum Beispiel Clue, um ihren Zyklus zu tracken. Sei es einfach nur, um zu wissen, wann kommt die nächste Periode, oder sei es einfach, um zu wissen, wann bin ich fruchtbar und wann nicht und so weiter. Und sobald du aber in unsere App übergegangen bist, um einen Kinderwunschzyklus zu tracken, weil das ist tatsächlich ein ganzer Zyklus, beginnt mit der Periode und endet mit der nächsten Periode, hat es dir quasi die Statistiken in deiner normalen Zyklus-Tracker-App zerschossen, weil du natürlich einen Zyklus ausgesetzt hast dort oder einen künstlich verlängerten Zyklus hattest. Weil die Medikamente, die verlängern deinen Zyklus künstlich. Genau, und entsprechend haben wir quasi einen normalen Zyklus-Tracker mit eingebaut und so konnte man quasi nahtlos seine Zyklen tracken und zwischendurch auch Kinderwunschbehandlung machen, ohne dass es die Statistiken zerschießt. So, das war tatsächlich eine große Herausforderung und als wir damit durch waren, habe ich mich endlich getraut, an die Firma ranzutreten, die die Software für die Kinderwunschkliniken bereitstellt. Also das ist die Firma Kritex und die stellen eine Software her, die heißt Meditex und die wird in nahezu, ich würde jetzt sagen 95% aller Kinderwunschkliniken in Deutschland verwendet, muss auch verwendet werden, weil es da eine direkte Anbindung zum deutschen IVF-Register gibt und jede Klinik ist verpflichtet in Deutschland einen Report quasi zu erstellen jedes Jahr. Und nach einem sehr netten ersten Telefonat mit einem Service-Mitarbeiter wurde eine Präsentation von mir an die Geschäftsführung weitergeleitet und ich bekam ziemlich schnell darauf einen Anruf. Und da ging es halt einfach direkt schon um eine Schnittstelle. Also wie könnte man eine Schnittstelle machen? Welche Daten könnte man hin und her transferieren? Und dann kamen schon neue Ideen, was man noch alles machen könnte. Und ich dachte, ach, das ist aber ein super kreativer Developer, der da jetzt an der Strippe ist. Der weiß aber sehr gut über sein Produkt Bescheid, denn das war tatsächlich meine erste Idee. Ich dachte, ein Developer ruft mich an und möchte mit mir einfach nur darüber sprechen, wie man denn so eine Schnittstelle erstellen könnte. Und während des Gesprächs ging ich noch zu LinkedIn und guckte und dann war es tatsächlich der CEO. Und wir haben auch gleich gemerkt, dass wir auf einer Wellenlänge waren. Und ich will es gar nicht so weit ausführen. Wir haben ziemlich schnell entschieden, dass wir Partner werden. Man kann sich das quasi so vorstellen, wir hatten schon natürlich eine Infrastruktur, die sehr attraktiv war, weil wir alles von den Frauen haben tracken lassen, was sie normalerweise sich in Tagebüchern eintragen. Denn es sind nicht nur Medikamente und Termine, sondern es sind auch wirklich wahnsinnig viele Untersuchungsergebnisse, die man dann hat. Also es sind nicht nur Diagnosen, es sind unter anderem auch Ergebnisse während der Behandlung, wie zum Beispiel bei einer IVF. Da werden die Eizellen, die quasi in den ersten 2 Wochen des Zyklus gereift sind, durch eine Operation entnommen. Also die Follikel werden punktiert, die Eizellen darin werden entnommen. Es sind oft viele, manchmal auch sehr wenige, je nachdem, wie die Frau auf die Medikation reagiert. Und die Befruchtung findet außerhalb des Körpers statt. Ein Behandlungsergebnis zum Beispiel ist, wenn ich nach der Punktion erfahre, wie viele Follikel wurden punktiert. Das könnten 15 sein, aber nur 10 davon könnten eine Eizelle enthalten haben. Und nur 5 von diesen Eizellen könnten reif gewesen sein. Und nur 4 davon haben sich befruchten lassen. Zum Beispiel. Das sind Ergebnisse, die haben sich die Frauen oder tragen sich die Frauen normalerweise in irgendwelche Tagebücher ein. Mhm. Das haben wir alles digitalisiert. Und jetzt mit der Schnittstelle zu Meditex kriegt man das sogar alles automatisch aufs Handy gespielt von der Arztpraxis. Man kann nichts falsch verstanden haben und es falsch eingetragen haben, denn man kriegt es direkt aus dem Labor zugeschickt.
Das heißt, alle sind quasi auf dem gleichen Stand. Es gibt wie so eine Art digitale Patientenakte, nenne ich es jetzt mal, wo quasi alles drin ist. Das heißt, ich muss mich nicht darauf verlassen, dass ich es irgendwie am Telefon richtig verstanden und auf mein Post-it geschrieben habe oder dass ich irgendwie einen Zettel zugemailt bekomme, zu per Post geschickt, zu gefaxt, was auch immer und mir den irgendwo abhefte.
Genau.
Mail ist ja so eine Sache, ne?
Fax ist mit darf vielen
Arztfaxen ja lieber, ne? Und man hat quasi alles an einer Stelle und ich kann mir vorstellen, dass dadurch wahrscheinlich dann auch viele irgendwie Missverständnisse denen vorgebeugt wird oder dass man sonst irgendwie sagt, ich weiß gar nicht mehr, wie mein Blutwert für meinen XY-Wert war, da gehe ich doch nochmal zum Blut abnehmen, damit wir den frischen Wert haben oder so. Das macht wahrscheinlich das Ganze einfacher für alle Seiten, oder?
Genau, total. Also es ist halt so, wie du gesagt hast, solche Ergebnisse dürfen nicht per Mail gesendet werden, weil sie natürlich sensible Daten enthalten und Mail ist einfach nicht sicher. Und wir haben eine super sichere Schnittstelle geschaffen, eine End-zu-End-Verschlüsselung. Und so können wirklich alle Daten einwandfrei und ohne Missverständnisse direkt an die Patienten geschickt werden. Und sie müssen nichts mehr selbst dokumentieren, was wirklich fantastisch ist. Man erstickt nicht in einem Zettelwust, so wie ich damals. Ich habe bestimmt 3 fette Ordner mit Zeugs, wo ich halt Sachen festgehalten habe und auch Zettel von den Kliniken bekommen habe und so weiter. Also das kommt jetzt alles digital aufs Handy und das ist wirklich sehr, sehr praktisch für die Frauen. Aber auch wahnsinnig praktisch für die Kliniken natürlich.
Du hast mir erzählt, dass da zum Teil Sachen noch sehr analog gemacht worden sind, wie irgendwelche Anamnesezettel, die dann per Hand ausgefüllt worden sind und irgendeine Mitarbeiterin der Klinik hat die dann wieder abgetippt in den Computer rein. Also quasi entlastet das dann ja auch die Kliniken, dass die quasi ihre Mitarbeiter für, ich sag mal, sinnvollere Sachen einsetzen können.
Total.
Als Zettel abzutippen.
Ja, es ist tatsächlich so. Also Anamnesebögen kennt ja so ziemlich jeder, der irgendwie einen neuen Arzt besucht. Da muss man halt irgendwie seine Stammdaten eintragen, also Name, Geburtsdatum und so weiter. Und so Kleinigkeiten, also wurde ich schon mal operiert, habe ich irgendwelche chronischen Krankheiten, nehme ich irgendwelche Medikamente dauerhaft ein. Die Anamnesebögen von Kinderwunschkliniken sind weit umfangreicher, also zum Teil 5-6 Seiten lang. Und tatsächlich ist der Prozess bisher so gewesen, dass die in der Klinik ausgedruckt werden, eingetütet, per Post an die Frauen geschickt werden. Die werden dann ausgefüllt per Hand, werden dann zurückgesendet und irgendeine arme Arztpraxishelferin sitzt dann und tippt die 6 Seiten ab. Und das ist etwas, das ist jetzt noch nicht implementiert, ist aber mitten in der Entwicklung. Das ist der digitale Anamnesebogen für die Kinderwunschpraxen. Und das kann natürlich dann alles digital bei uns in der App eingetragen werden und an die Praxis geschickt werden. Die checkt das noch einmal. Also sie guckt sich dann alles nochmal an, was man eingetragen hat, stellt Rückfragen. Und dann lädt sie das automatisch in die Patientenakte rein, ohne eine halbe Stunde da zu sitzen und 6 Seiten abzutippen. Also man kann sich das gar nicht vorstellen, was für unfassbare Aufwände in so einer Kinderwunschklinik entstehen. Denn du kannst dir das auch so vorstellen, auch die Kinderwunschbehandlung, die Behandlungspläne waren ja bisher analog. Das bedeutet, du hast einen Zettel ausgedruckt bekommen, wo dann oben drauf stand Zyklustag 1 bis 30 und an der Seite waren deine Medikamente und überall da, wo du was einnehmen musstest, waren dann Kreuzchen. Und dann musstest du immer mit dem Finger so lang fahren, okay, ich bin jetzt heute am Zyklustag 12, das habe ich genommen. Und wenn dann sich irgendwas an dieser Medikation geändert hat, musstest du entweder in die Klinik fahren und dir einen neuen Zettel abholen oder wurde der per Post geschickt und dann sitzt du zu Hause irgendwann mit so 5 Zetteln und denkst, welcher war denn jetzt der aktuelle? Shit. Selbst diese einfachen Prozesse waren oder sind bisher analog gewesen. Und es ist, glaube ich, schon eine ganz schöne Erleichterung für beide Seiten.
Mhm. Wenn du sagst, dass die Kliniken eh alle schon mit dieser Software arbeiten und in dem Fall zum Beispiel so einen Behandlungsplan, also die haben den ja offenbar schon digital und drucken dir den quasi aus und drücken dir den in die Hand oder schicken dir den per Post. Ich kann mir vorstellen, dass es dann von Seiten der Kliniken, dass die nicht groß überzeugt werden müssen, hey, da gibt es so eine neue App und da gibt es so eine Schnittstelle, die sagen wahrscheinlich, ja, geil, so, ne? Ja. Die müssen nicht überzeugt werden, dass es digital ist. Ich frage mich aber, wie ist es denn, die Frauen quasi zu überzeugen? Du hast ja eben schon gesagt, die medizinischen Daten, das sind ja super sensible Daten, also Gesundheitsdaten. Gibt es da auch Frauen, die gesagt haben, nee, um Gottes Willen, ich will das nicht in der App, was, wenn ich gehackt werde, was, wenn ich mein Handy verliere oder wenn irgendwas passiert oder so, die sagen, nee, ich habe hier lieber meine 3 Ordner. Habt ihr da schon gewisse, ich sag mal, Ängste gehört bezüglich Datenschutz und Co., die irgendwie ausräumen musstet oder wie läuft das nicht in der Community?
Tatsächlich ist es so, dass dass den wenigsten Menschen bewusst ist, wie wertvoll ihre Daten sind. Das ist die Erfahrung, die wir gemacht haben. Wir sind tatsächlich viel, viel strenger mit diesen Datenschutzrichtlinien und sind wahnsinnig hinterher gewesen, für Sicherheit zu sorgen. Deswegen haben wir wirklich auch den absolut höchsten Sicherheitsstandard, den man sich nur vorstellen kann bei uns in der App. Den Frauen ist es grundsätzlich völlig egal. Wir haben tatsächlich festgestellt, dass die Frauen einfach, denen ist nicht bewusst, was für einen Wert ihre Daten haben.
Okay.
Und entsprechend, also wenn ich denen jetzt gesagt hätte, passt mal auf, wir sind jetzt gesponsert von Merck, ne? Wir geben jetzt alle eure Daten an Merck weiter, dafür könnt ihr die App umsonst nutzen, hätten die sofort alle gesagt, ja, hier, nimm, ist mir völlig egal. also die meisten, sag ich jetzt mal, also wenigstens sind dafür sensibilisiert. Viel sensibilisierter waren natürlich die Kliniken, weil die sind natürlich auch dafür haftbar zu machen, wenn irgendwelche Sachen geleakt werden. Entsprechend müssen wir auch jedes Mal mit der IT von jeder Klinik telefonieren. Und die sind dann immer sofort, also sie, am Anfang des Telefonats merkst du richtig, die sind streng und gucken ganz böse und dann stellen sie Fragen und denken, so, jetzt setze ich die schachmatt. Und dann erzählen wir denen, wie unsere Verbindung funktioniert. Und dann siehst du so richtig, wie sich das Gesicht entspannt, ein Lächeln kommt und dann sagen sie alle grundsätzlich, super, hier habt ihr einen Freifahrtschein, alles fein, wann können wir es installieren? Also das heißt, wie gesagt, die Frauen sind weniger dafür sensibilisiert, dafür die Kliniken umso mehr und wir am allermeisten von allen.
Ja, ich glaube, wegen DSGVO und so ist das jetzt, glaube ich, eben mehr Leuten, also auch Leute, die einfach nur eine Website haben, denken jetzt plötzlich über Datenschutz nach. Ich kann mir vorstellen, dass das davor, dass die vielleicht schlechte Erfahrungen gemacht haben mit irgendwelchen App-Entwicklern, die halt über Datenschutz sich nicht so viel Gedanken gemacht haben und dann mit irgendwelchen tollen Geschäftsideen um die Ecke gekommen sind und dann kamen die Datenschützer und gesagt, das ist schwierig so.
Ja, ja, genau. Ja, das ist tatsächlich, also unser System ist so safe, dass wir nicht mal eine AVV brauchen und entsprechend sind alle Datenschutzbeauftragten von allen Kliniken immer super happy, wenn sie mit uns sprechen. Also meistens, weil wir das auch in unserem Vertrag, in unserem Nutzungsvertrag mit drin aufgeführt haben, wie unsere Schnittstelle funktioniert, kommt es gar nicht mal zu einem Gespräch mit einem Datenschutzbeauftragten, weil die das so schon absegnen.
Und Stichwort, du hast ja eben gesagt, wir lassen uns sponsern, jetzt ist es kostenlos, jetzt ist es ja tatsächlich so, dass die Kliniken quasi die Kosten der App tragen und dass dann für die Frauen gar keine Kosten mehr entstehen, wenn sie die App nutzen wollen, richtig?
Richtig. Also es ist so, dass ich wirklich das große Ziel hatte, so viele Frauen wie möglich aufzuklären. Also das ist etwas, das mir wahnsinnig am Herzen liegt, auch Frauen, die eben noch keinen Kinderwunsch haben, die aber diese Möglichkeit nicht völlig ausschließen für ihre Zukunft. Und ich finde, dass unsere Gesellschaft wahnsinnig unaufgeklärt ist. Also es wird dir immer von klein auf beigebracht, wie du nicht schwanger wirst. Und entsprechend bist du völlig frustriert, wenn du das Einfachste auf der Welt, nämlich schwanger werden, nicht hinbekommst. Und ich möchte halt aufklären und sagen, hey Leute, einfach ist es eben nicht. Und die das System, das wir jetzt haben, dass die Kliniken uns finanzieren, gibt mir die Möglichkeit, tatsächlich breiter zu fächern. Das heißt, nicht nur die Frauen anzusprechen, die tatsächlich mitten in einer Kinderwunschbehandlung sind, sondern auch die Frauen, die eben keine Kinderwunschbehandlung machen, sondern einfach nur ihren Zyklus tracken und einfach mehr über ihren Körper erfahren wollen. Und das ist ziemlich cool. Also es ist, es ist ziemlich cool, dass wir uns durch die Kliniken finanzieren können. Genau. Mhm.
Sehr gut. Ich habe für den Abschluss noch eine Frage. Ich weiß nicht, ob ich die gut formulieren kann. Ich habe hier so Notizen, aber ich hätte mir wahrscheinlich einfach die Frage richtig schon formulieren können. Ich versuche es mal.
Mach mal.
Was ich mich gefragt habe, ist, es gibt ja viele Digitalisierungslösungen, die so das Leben so ein bisschen einfacher machen. Also bestes Beispiel, das hast du jetzt, hast du das erlebt? Aber ich habe zum Beispiel, um die Podcast-Interviews für diesen Podcast zu schedulen, habe ich so ein Tool, da kann man sich dann einfach einen Termin aussuchen, das ist an meinen Kalender angebunden. Das heißt, wenn ich da keine Zeit habe, steht der Termin da auch gar nicht erst drin. Wenn man sich dafür anmeldet, kriegt man dann noch so eine Erinnerung eine Stunde vorher und einen Tag vorher und so. Und ich kriege immer das Feedback, das ist ja ein super System, das ist ja total praktisch, so, wird nochmal erinnert. Und ich denke immer nur so, ja, und vor allem hat es mir das Leben leichter, weil ich dann dir nicht noch eine Erinnerungsmail schreiben muss. Und ich habe mich gefragt, wenn so eine Erleichterung durch Digitalisierung im Gesundheitsbereich passiert, ob da nicht noch mehr hintersteckt, weil diese medizinischen Behandlungen, wie jetzt Kinderwunschbehandlung, aber bestimmt auch viele andere Sachen, die man im medizinischen Bereich mitmacht, da steckt ja noch mehr an Emotionen dahinter, an Erschöpfung. Man ist vielleicht irgendwie traurig, weil da, keine Ahnung, irgendwelche Follikel entnommen worden sind und da kam nicht die richtige Zahl raus oder was auch immer.
Ja.
Ich kann mir vorstellen, dass es im Gesundheitsbereich dieser Effekt, dieser Entlastungseffekt, dass man irgendwie sagt, ich muss jetzt nicht diese 1000 Sachen im Kopf haben, weil ich weiß, ich werde erinnert oder ich weiß, das ist an dem Ort, ich muss jetzt nicht im Ordner wühlen, dass der wahrscheinlich bei so einem emotional aufgeladenen Thema noch größer ist, oder? Das war so mein total. Gedanke und da wollte ich deine Gedanken zu hören.
Das ist wirklich, das ist tatsächlich genau so, das ist wirklich so, dass du so belastet bist in so einer Situation, weil du natürlich, es wird ja einem auch immer gesagt, ach, entspann dich, dann klappt das schon. Das ist aber wirklich in so einer Situation völlig unmöglich, sich zu entspannen. Du bist so damit beschäftigt, dich zu entspannen, dass du so angespannt bist. Und dann kommen noch zusätzlich diese ganzen Aufgaben und auch die Vorwürfe, die man sich im Nachhinein macht, wenn man dann mal was vergessen hat oder wenn irgendetwas nicht ganz so abgelaufen ist, wie man es hätte machen müssen. Ne? Diese Selbstvorwürfe sind wirklich ganz zermürbend und auch tatsächlich der ganze Kram drumherum, so genauso wie du es sagst. Man ist so unter Anspannung und unter Druck an sich schon durch die Situation. Und dann kommen noch diese völlig überwältigenden Aufgaben obendrauf. Ich weiß noch, wie ich das allererste Mal, es gibt halt so einen Moment, es gibt die Auslösespritze. Also du nimmst die ganze Zeit Spritzen, die einen Eisprung unterdrücken. Und es gibt dann diese Auslösespritze, die nimmt man dann 48 Stunden, bevor es zur Punktion kommt, damit eben die Eizellen gelöst werden, also damit ein Eisprung ausgelöst wird. Und diese Auslösespritze ist halt super komplex. Du hast dann so ein kleines Röhrchen mit Flüssigkeit, dann hast du noch so ein Röhrchen mit irgendeinem Pulver, dann hast du zwei Nadeln, eine große, eine kleine und es ist wirklich, und das musst du zu einer ganz bestimmten Uhrzeit nehmen, also einen Punkt, zum Beispiel 23 Uhr. Und dann sitzt du da und zitterst und fummelst dir einen zurecht und allein schon diesen Druck abgenommen zu bekommen, dass ich alle 5 Minuten auf die Uhr gucke, damit ich bloß genau rechtzeitig diese Spritze setze, ist halt einfach unfassbar entspannend. Und was ich halt am allermeisten oder am besten an meiner App halt finde, dass die Frauen sich halt ihre Gedanken lieber um sich drehen sollen. Also die Gedanken der Frauen sollen sich lieber um sich, um ihren Körper, um ihre Partnerschaft, weil auch das ist ja auch sehr belastend, ne, für so eine Partnerschaft, so eine Kinderwunschbehandlung. Darauf lieber konzentrieren, als darauf, wann ich welche Medikamente einzunehmen habe oder welche Behandlungsergebnisse da kamen und welche Diagnosen ich mir stellen lassen könnte, welche Dokumente ich in der Klinik abholen müsste oder wann ich das nächste Mal einen Termin habe. Also, und das sind wirklich nur Kleinigkeiten von dem, was die App einem so abnimmt. Und wie gesagt, also genauso wie du sagst, ist es. Es ist wahnsinnig entspannt, wenn man eine digitale Lösung für etwas hat, was sowieso schon sehr überwältigend ist an sich.
Das klang super spannend und ich finde es mega cool, dass du durchgezogen hast von ich habe selber durch und habe diese Ideen, wenn ich eine App machen würde, dann würde da das und das rein bis hin zu, die App gibt es jetzt und diese Partnerschaft mit den Kliniken wird vorangetrieben und so, mega cool, diese Erfolgsgeschichte zu hören, weil es gibt ja genug Gründungsideen, die dann halt doch irgendwie im Sand verlaufen oder wo man dann noch das nicht so machen kann, wie man gern hätte oder es irgendwie, ja, Schwierigkeiten gibt und man nicht alle Schwierigkeiten aus dem Weg räumen kann, aber mega cool, dass das bei dir geklappt hat.
Ja, ich freue mich auch total und ich muss auch sagen, das ist halt ein Herzensprojekt und ich habe die Erfahrung gemacht, wenn jemand mit wahnsinnig viel Herzblut dabei ist, kann das eigentlich nicht scheitern. Das geht einfach nicht. Man gibt auch nicht so leicht auf.
Ja. Sehr gut. Wo kann man denn mehr über die App erfahren? Ihr habt mit Sicherheit eine Webseite, habt ihr Social-Media-Accounts, nennen gerne mal, wo kann man vorbeischauen, wenn man jetzt mehr über die App erfahren möchte oder sie selber runterladen und nutzen möchte?
Genau, also wir haben die Website www.hope-app.net und Instagram, da findet man uns auch unter hope-app.net, einfach zusammengeschrieben. Ja. Und da gibt es auch ganz viele Infos zu Kinderwunschbehandlung, zu Inhalten, zum Körper. Also, ja.
Klasse, Alina. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, von diesem wunderbaren Digitalisierungsbeispiel zu erzählen.
Cool. Vielen Dank, Katrin, dass ich dabei sein durfte.
Sehr gerne. Das war eins von 100 Beispielen für digitale Formate. Mehr Infos gibt es auf unserer Website unter didn't cancel, wentdigital.de.